Wir sind mittendrin in Kapitel 19 hängen geblieben und wir lesen einfach den Kapitel und halten uns nicht lange auf, aber der Ordnung halber lesen wir einfach diese Verse zusammen und halten nur kurz zwischendurch an. Und ich hoffe, dass wir die erste Hälfte von 20 gemeinsam heute Abend sehen können und dann die zweite Hälfte nächste Woche. Apostelgeschichte 19, ab Vers 23. Das ist die Geschichte hier mit Demetrius in Ephesus. Demetrius, der Händler, der handelt mit Götzenbildern, wie Menschen es in Indien tun. Ich habe vorhin überlegt, was würde das bedeuten für Indien, wenn den Verkauf von Götzen eingestellt werden würde. Es würde wahrscheinlich vielleicht sogar Milliarden im Jahr bedeuten. Ne? Von den ganzen Handarbeiten in Indien, entweder sind es Götzen oder die haben Götzen eingraviert. Wenn wir Geschenke mitbringen, müssen wir genau darauf achten beim Einkaufen. Bei Tischdecken, bei Holzschnitzerei, dass da keine hinduistische Götzen drauf sind und Bilder. Also hier geht es darum, Religion als Geschäft in der übelsten Form. Gott hat Großes getan in und durch Paulus' Leben so sehr. Gott war so mächtig in ihm, dass sogar seine Schweißtücher, als sie Menschen berührt haben, Menschen geheilt haben. Und auch Dämonen gewichen sind aus Menschen heraus, die besessen waren. Vers 23, erhob sich aber nun um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen von Handwerk nicht geringen Gewinn. Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach: Liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Also, Gott als Mittel zum Zweck. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asiens dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch den Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden und zudem wird ihre göttliche Majestät untergehen, der doch die ganze Provinz Asien und des Weltkreises Verehrung erweist. Also er bläht die Sache sehr, sehr schlau auf und sucht sich Unterstützer für seine Rebellion. Diese Göttin war, Diana war ja eine Göttin der Fruchtbarkeit und sie war geschmiedet, soweit ihr, oder gemeißelt aus einem schwarzen Stein, einem großen schwarzen Felsen, das angeblich aus dem Aal gefallen ist vom Planeten Jupiter. Als sie das hörten, wurden sie vom Zorn erfüllt und schrien: Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt wurde vom Getümmel, sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen es ihn die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz Asien, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Dort schrien die eines dies, die anderen das. Und die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Wie es so immer ist bei solchen Sachen. Es geht eigentlich nur um Ärger. Wie die sogenannten Fußballfans. Die verstehen nichts vom Fußball, denn interessiert überhaupt keinen Fußball. Das sind nur Rowdies. Denen geht es um Aggression, um Schlägerei. Aufgestaute Aggression. Und der beste Ort ist dann das Stadion. Oder vorher auf der Straße oder hinterher. Sie suchen ein Ventil für ihre Aggressionen und haben etwas gemeinsam und das ist, dass sie gegen jemanden oder gegen irgendwas sind. Es ist also eine negative Kraft. Ich habe das erlebt auch in der Gemeinde, wo wir durch Krisen hindurchgegangen sind und Problemen, die wir hatten in der Gemeindeleitung unter uns, sich eine Gemeinde breit machten. Und dann gab es ja Menschen, die für oder gegen den einen oder den anderen von uns waren. Und war eine Phase da, wo ich so mittendrin war, persönlich in einer Auseinandersetzung in der Ältestenschaft. Und es haben sich sehr schnell Menschen um mich versammelt. Und mir war nicht wohl dabei. Wir waren in unserer Kritik oder Bedenken gegenüber jemanden eins. Der Inhalt. Die Erkenntnisse waren gleich. Wir waren eine Meinung, eine Überzeugung und zwar auch aus dem Glauben heraus, von der Schrift. Es war eine geistliche Auseinandersetzung in der Gemeinde. Und obwohl wir eine Meinung waren, habe ich entdeckt, dass wir nicht eine Gesinnung hatten. Und das geht ganz schnell. Und du kannst die Situation nutzen. Auch wenn Leute nicht die rechte Gesinnung haben, kannst du sie auf deine Seite ziehen, weil wir ja eine Meinung sind. Das bringt aber keinen Segen. Und ich habe das sehr schnell gespürt. Und habe gesagt, nein, so nicht. Von Inhalt ja. Aber auf diese Weise jemanden fertig machen, nein, mache ich nicht. Die Gesinnung ist falsch. Wir können in vielen Dingen Recht haben in der Bibel und dennoch vollkommen daneben sein, weil wir nicht die richtige Gesinnung, die rechte Haltung haben. Die Haltung ist falsch und dadurch wird das Ganze zum Unsegen. Also Menschen, die religiös sind, aber für den ist Religion nur ein Geschäft. Wir lesen weiter, Vers 33. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, den die Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vom Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrien alle wie aus einem Munde, fast 2 Stunden lang. Hier geht es, wie gesagt, um eine geistliche Haltung. Da hängt ein Geist hinter. Sowas habe ich noch nie erlebt. Habt ihr irgendwie so fast 2 Stunden lang? Das grenzt an Massenbesessenheit, oder? Da übernimmt ein Geist. Und sie waren eines Geistes, aber ne? Unter einen bösen Geist. Und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Als aber der Kanzler des Volkes beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Es gibt Menschen, die auch nicht gläubig sind, die aber denn sehr ausgeglichen und nüchtern sind, ausgewogen sind, mit ihren Gefühlen und Gedanken umgehen können. Menschen, die darüber herrschen, die sich selber im Griff haben. Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unsere Göttin sind. Haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind einen Anspruch an jeden Mann, so gibt es Gerichte und Statthalter. Da lasst sie sich untereinander verklagen. Wenn, ihr habt keine Grundlage, aber wenn, dann durch die vom Staat vorhandenen Ordnungen, durch das Gesetz. Macht das, wie der Kaiser es will. Gott sei Dank haben wir Polizei, oder? Ich habe oft für Polizei gedankt. Und wir sollten für die Ordnung des Staates danken, für Menschen, die, denen ihr Dienst uns zum Besten dienen soll, die für Ordnung und Frieden sorgen sollen zwischen Menschen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden. Wir machen uns selber schuldig, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen. Als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen. Und als er diese Gegenden durchzogen und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland und blieb dort 3 Monate da, da ihm aber die Juden nachstellten, als er zum Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, durch Mazedonien zurückzukehren. Hier sehen wir, wie der Draufgänger Paulus, der Streiter Christi, ausweicht. Im letzten Kapitel haben wir das auch gelesen, in Vers 30, dass sie ihn ermutigt haben, eben nicht auf Konfrontation zu gehen. Seine Freunde, die Jünger um ihn herum. Und er tat es nicht. Er hat sich zurückgezogen und hat sich gefügt. Es gibt Situationen im Leben, wo wir auf Konfrontation gehen sollten. Und es gibt aber auch Situationen, wo wir es nicht tun sollten. Und dann brauchen wir Gottes Hilfe, um das genau oder so zu machen, wie er das gerne möchte. In dieser Situation gehen die meisten Ausleger davon aus, dass der liebe Paulus vom Schiff aus ins Mittelmeer geworfen werden sollte. Und da er wahrscheinlich keine Lust hatte, 500 Kilometer zum Schwimmen bis zum Strand, hat er sich gedacht, dann gehe ich über Mazedonien. Es zogen aber mit ihm Sopater aus Beröa, der Sohn des Pyrrhus aus Thessalonik, aber Aristarch und Sekundus und Gaius aus Derbe und Timotheus aus der Provinz Asien, aber Tychius und Trophimus, diese reisten voraus und warteten auf ihn in Troas. Jetzt kommt in Troas an. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippe ab und kamen am 5. Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort 7 Tage. Dann kommt diese Geschichte, die wir alle sicherlich kennen. Eine spannende Geschichte. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, das ist wieder einmal ein Zeichen dafür, dass die ersten Christen sich nicht am Sabbat, wie viele es behaupten und viele es auch praktizieren, das ist unsere Freiheit, aber es gibt nicht einen Tag, der besser ist als der andere, braucht aber auch in der Urchristengemeinde ist den ersten Tag in der Woche zu feiern als der Tag der Auferstehung. Der Tag des Herrn, in Englisch sagen wir the Lord's Day. Das ist und nicht Sonntag, sondern des Herrn Tag. Viele kritisieren evangelikale Christen, weil sie den Sonnentag feiern. Das ist aber nicht für uns Sonnentag, das ist der Tag der Auferstehung. Und an diesem Tag, dieser Tag der Hoffnung, haben die Jünger sich versammelt und an diesem Tag, das ja ein normaler Arbeitstag war in der Welt, es war nicht wie Sabbat unter den Juden, wo sie alle frei hatten, sondern die haben gearbeitet und nach der Arbeit sind sie dann zum Gottesdienst gegangen. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Wir haben gesehen, dass die normalerweise in diesen Ländern von morgens um 7 bis 11 Uhr gearbeitet haben, 11 bis 16 Uhr Pause und 16 etwa bis 21 Uhr gearbeitet haben. Das wird auf jeden Fall spät abends gewesen sein, also der hat 3 oder 4 Stunden lang gepredigt und die Gemeindemitglieder wurden langsam müde. Und es waren viele Lampen in den Obergemacht, wo wir versammelt waren. Warum? Erzählt uns den Heiligen Geist von vielen Lampen her. Ich meine, dass es einen Grund hat. Wir lesen weiter. Und es waren viele Lampen in dem Obergemacht, wo wir versammelt waren. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgefunden. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihm, umfing ihn und sprach, mach kein Getümmel, denn es ist Leben in ihm. Dann ging er hinauf und brachte das Brot und aß und redete viel mit ihm, bis der Tag anbrach und so zog er hinweg. Sie brachten aber den jungen Mann lebendig herein und wurden nicht wenig getröstet. Hier haben wir wieder mal ein kleines Wunder. Die sind also hier als Geschwister versammelt und Paulus predigt und dann will er das Abendmahl halten. Viele von diesen Menschen, die versammelt sind, sind müde geworden. Genauso wie es euch geht, vielleicht auch heute Abend, ganzen Tag gearbeitet, ziemlich alle. Dennoch zur Bibelstunde gekommen, vielleicht auch manchmal Sonntagmorgens. Einsatz gehabt, bis früh morgens nach Hause gekehrt, 4 Stunden geschlafen und dann wieder als Diakone auf der Matte morgens um 8 Uhr. Und wir sind dann müde. Und tendieren einzunicken. Das ist ganz normal und Gott ist nicht böse darüber. Bin ich von überzeugt. Gott möchte schon, dass wir versuchen, wach zu bleiben. Und aus diesem Grund machen wir die Ventilatoren an, machen die Fenster auf, damit wir ein bisschen Sauerstoff hier in den Raum hineinkommen. Dann mit ein bisschen Sauerstoff geht es besser als ohne. Und das ist das Problem hier. Und das ist der Grund, auf dass eigentlich wenig Sauerstoff im Raum ist. Unheimlich viele Menschen und hier steht, und es waren viele Lampen. Was tun Lampen? Die verbrennen das bisschen Sauerstoff, das wir eigentlich brauchen, oder? Viele Menschen und dann noch Lampen dazu. Und dieser junge Mann, sagen wir einfach so, ganzen Tag gearbeitet, völlig fertig, ist eingenickt sagen wir einfach so, mittendrin im Raum oder vorne, hatte Jesus lieb, wollte gern Paulus hören, wollte auftanken, ne, für die Woche und merkt, ich nicke hier ein, guck mal, ich brauche Sauerstoff, ich gehe nach hinten, setze mich ans Fenster. Ne. Er hat es sicherlich gut gemeint, hier kriege ich mir frische Luft, dann schlafe ich, kennen wir doch selber, oder ist uns vielleicht auch sogar schon selber passiert. Stehen auf, gehen raus, bewegen unsere Beine ein bisschen, schnappen ein bisschen frische Luft auf die Toilette und kommen wieder rein im Gottesdienst oder trinken ein Glas Wasser. Hier haben wir einen jungen Mann, der es gut meint, der aber unheimlich müde ist und einschläft. Einschläft wie der kleine Samuel, oder? Jesus war da auch sehr, hat ein weites Herz gehabt. Bei den Jüngern, oder? Die pennen immer wieder ein und sagt doch, ruht euch doch aus, schlaft doch. Schlaft doch jetzt richtig. Ne? Schlaft euch aus. Dass wir müde sind, ist ganz normal. Wir sind ja nur Menschen. Und Gott gönnt uns unser Schlaf. Müde sein ist menschlich. Körperliche Müdigkeit ist, glaube ich, für Gott kein großes Problem. Geistliche Müdigkeit, und diese Geschichte eigentlich spricht uns an in unsere geistliche Haltung gegenüber die Botschaft, gegenüber das Wort Gottes. Geistliche Müdigkeit kann sehr gefährlich sein. Wir haben gesehen, dass Müdigkeit entsteht durch Mangel an Sauerstoff. Unser Sauerstoff ist das Wort Gottes. Wach bleiben tun wir, wenn wir das Wort Gottes hören und es tun. Ich mag gern, wenn wir es lediglich hören, tendieren wir einzuschlafen, gleichgültig zu werden, leichtsinnig zu sein im Alltag. Das Bild vom Jordan, vom See Genezareth, nochmal von dem Jordan und dann das Tote Meer ist ein schönes Bild dafür. Im See Genezareth fließt unheimlich viel frisches Wasser hinein. Das sprudelt richtig im nördlichen Teil des Jordans über den See Genezareth. Und ich weiß es nicht, wieso oder warum, aber das See Genezareth wirbelt nur vom Fische. Ich habe es selber erlebt, ich habe die Fischer gesehen auf dem See Genezareth. Ich habe zwar keinen Fisch gegessen, weil ich keinen Fisch mag, höchstens Thunfisch, und da gibt es keinen Thunfisch. Aber alle, die mitgereist haben, haben sich wahnsinnig gefreut. Und die haben also stundenlang an einer Mahlzeit nur Fisch gegessen. Und es gab so viel, man wollte, und alle verschiedene Sorten. Also das See Genezareth wirbelt regelrecht vom Fisch. Es lebt, das Ganze, es bewegt sich sozusagen. Und dann fließt Jordan natürlich ins Tote Meer hinein. Und ins Tote Meer hinein gibt es gar kein Leben. Es ist eine Sackgasse. Es staut sich alles auf. Es fließt Wasser hinein, aber es fließt nichts heraus. Das ist wie hören und nicht tun. Wenn wir hören und nicht handeln, und wir werden ständig davor gewarnt im Wort Gottes, wer hört und tut, sagt Jesus selber. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist nehmen und geben. Der selbstsüchtige Mensch nimmt und nimmt und nimmt und irgendwann ist er innen drin tot. Das ist das Problem, das entsteht, wenn wir nur an uns selbst denken, nur für uns selbst leben, das Wort aufnehmen, aber es nicht tun. Es stagniert und irgendwann stinkt das Leben und irgendwann ist es auch tot. Es macht uns schwach. Hier steht, haben wir gelesen, in Vers 9, er fiel herunter. Wir stürzten ab, wenn wir das Wort Gottes nicht leben, nicht ausleben. Paulus taucht auf, in Vers 10 lesen wir, er ging hinab und warf sich über ihn. Es gibt dann noch eine Geschichte, wo ein Prophet sich wirft über jemand, der tot ist. Wir schlagen es gleich auf. Paulus steigt hier hinab. Paulus bleibt nicht oben und kritisiert diesen Mann, sondern er steigt hinab und werft sich auf ihn. Lass uns mal die Geschichte da in der Apostelgeschichte, in 2. Könige, Kapitel 4. Hier haben wir Elisa und Elisa geht vorbei bei der Schunamiterin, eine arme Frau, die sich ein Kind wünscht. Und er übernachtet bei ihr, sie hat so ein schönes Zimmer für ihn eingerichtet und er natürlich möchte ihr was Gutes tun und sie sagt, sie sehnt sich nach einem Kind. So betet er für sie und sie wird schwanger und bekommt ein Kind. Der Junge, Jahre später, arbeitet draußen auf dem Feld mit seinem Papa und da bekommt er plötzlich Kopfschmerzen und sein Papa schickt ihn nach Hause und sagt, geh zu Mama. Er geht zu seiner Mama, Mama nimmt ihn und legt seinen Kopf auf ihr Schoß und die Kopfschmerzen werden nur schlimmer und er stirbt dann. Und die Schunamiterin denkt an Elisa und geht, um Elisa zu holen. Elisa sagt zuerst, ich habe keine Zeit, ich schicke meinen Diener, Gehazi, und er wird für den Jungen beten. Aber sie lässt sich da nicht abspeisen, sondern besteht darauf, dass er mitkommt. Und wir lesen in Vers 32 von Kapitel 4 in 2. Könige. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn. Und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn, da wurde das Kindesleib warm. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hier und dahin und stieg wieder auf das Bett und breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe 7-mal, danach tat er Knabe seine Augen auf und Elisa rief Gehazi und sprach, ruf die Schunamiterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach, dann nimm hin, deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Hier haben wir eine ähnliche Situation wie bei Paulus. Paulus legt sich auch auf den Jungen drauf. Sein Kopf auf sein Kopf, seine Augen zu den Jungen, seinen Augen, sein Ohr an seine Ohren, seine Brust an seine Brust, die Hände auf seine Hände. Ich denke, dass die Witwe und ihr unverschämtes Bittens etwas in Elisas Leben tut. Er meinte, er hätte keine Zeit und wollte Gehasi schicken. Aber damit, wie gesagt, ließ sich die Frau nicht abspeisen. Ich denke, dass Gott auch mit uns oft so umgeht. Gehasi stellt für mich dar den Krankenwagen, die Polizei, das Sozialamt, das Jugendamt, irgendein Freund mit Beziehung, der helfen kann, wo eigentlich ich, Elisa, herausgefordert bin, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, mich hinzugeben. Und das ist das, was Paulus macht, mittendrin in der Versammlung. Es geht hier um Nächstenliebe. Es geht um eine Not. Ist nicht so wichtig, er schickt nicht die seine Predigt ist ihm nicht so wichtig, er schickt nicht die Ältesten herunter, sagt, ich muss hier weiter verkündigen, sondern er hört auf, er geht runter, er erbarmt sich diesen jungen Mann, wie Elisa sich auch diesen jungen Mann hier erbarmt. Die erbarmen sich beide diesen jungen Männern in hoffnungslosen Situationen. Wir dürfen nie jemand aufgeben, auch wenn derjenige erscheint, tot zu sein, geistlich. Wir müssen ja diese Geschichte geistlich sehen. Paulus nimmt die richtige geistliche Haltung ein und erbarmt sich. Lässt alles liegen. Es ist wie die Geschichte vom guten Samariter, oder? Von Samariter. Gibt alles her, was er hat. Und Gott fordert es von Paulus, wie auch von Elisa und auch von uns, dass wir nicht immer so die Verantwortung in Situationen, wo wir nicht gestört werden wollen, wo wir meinen, wir hätten Wichtiges zu tun. Wir sollen Dinge liegen lassen, auch wenn die Situation sogar sinnlos erscheint. Der Junge war tot, im Alten wie auch oder so gut wie im Neuen Testament in Paulus' Situation. Sie haben aber so viel Hoffnung, sozusagen ihre geistliche Wärme, diese Hoffnung, die sie getragen haben, geht regelrecht auf die andere Person über. Kennst du das, wenn Menschen wirklich alles hingeschmissen haben und hoffnungslos da sitzen und wo man selber eigentlich es sehr schwer hat, dennoch zu hoffen für sie? Wir müssen nicht loslassen, wir müssen dranbleiben, wir müssen uns hinlegen, wir müssen ihn spüren lassen, dass es uns ein Anliegen ist, dass wir bereit sind, uns hinzulegen und hinzugeben für sie und ihre Not. So wie Jesus uns geliebt hat, so hat Paulus auch seine Gemeinde geliebt. Dazu kommt diese Sache mit dem Licht, was, und es hat auch eine wichtige geistliche Aussage, viel Licht in den Räumen der Christen damals war üblich, weil, ja, wir haben ja gelesen, dass das hier eine neue Bewegung ist, den neuen Weg haben wir gelesen. Das war wie eine Sekte damals, wie wir es erleben in unserer Beziehung zur Welt. Ein normaler Christ, ein völlig normaler Christ, ist ein Sektierer, ein Fundamentalist, ein jemand, der extrem ist, durchgedreht, ausgeklinkt, der nicht mehr dicht ist im Kopf. Damals war viel Licht in den Räumen, damit Menschen hineinschauen konnten. Das erzählt uns die Geschichte. Von Christen sagte man, das sind Kannibalen, die essen ihr Meister, sein Leib. Immer wieder. Jedes Mal, wenn sie zusammenkommen, essen sie Jesus, sein Leib und trinken sein Blut. Das sind Kannibalen. Das ist wirklich so. Und die sind ganz für Liebe. Die lieben einander, wie Jesus sie geliebt hat. Und er war ein komischer Kerl. Wir sind nicht sicher, ob es Frauen oder Männer haben, aber er war voll für die Liebe da. Und ja, die sind wie ja, die Bewegung, die gar nicht so weit zurückliegt, ne? Die Children of God, die sich tatsächlich körperlich untereinander so geliebt haben. Und das haben die Heiden von den Christen geglaubt. Und damit die Heiden keinen Vorwurf machen konnten, um diese Vorurteile abzubauen, haben sie ihre Versammlungsräume offen gelassen und viel Licht, damit jeder sehen konnte, was abgeht, damit sie kein Menschen zum Anstoß werden. Auch interessant, oder? Jesus sagt, lebt im Licht, wie ich ihn liebe. Paulus sagt, werdet keiner zum Anstoß. Wo es geht, passt euch an. Seid offen, seid ehrlich und aufrichtig. Versteckt euch nicht. Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Und dazu eigentlich werden wir herausgefordert vom Wort Gottes her, offen und ehrlich zu sein vor der Welt, zu sagen, zu leben, offen, das soll sich sehen, dass es bei uns sowas nicht gibt. Die Dinge, dass die Dinge, die in der Zeitung geschrieben werden über uns, dass sie nicht stimmen, dass es nicht so bei uns ist, wie andere erzählen. Vers 13. Wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen, denn er hatte es so befohlen, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er uns nun traf in Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen nach Mytilene. Und von dort fuhren wir weiter und kamen nach nächsten Tag auf die Höhe von Chios. Am folgenden Tag gelangen wir nach Samos und am nächsten Tag kamen wir nach Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüber zu fahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren. Denn er eilte, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Und Verse 17 bis Ende von Kapitel 20 machen wir am nächsten Mittwoch, bevor wir unsere Pause zu Weihnachten machen. Wir müssen uns die Herausforderung stellen, so zu lieben und so zu leben wie Jesus. Nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, sondern uns die Situation zu stellen. Verantwortung zu übernehmen, von Gott Wunder zu erwarten, uns hinzugeben in alle Demut, alles andere liegen zu lassen, um der Liebe willen. Und dann im Licht zu leben, offen vor der Welt, damit alle Vorurteile, Lügen und Verdrehung zunichte gemacht werden. Wir haben nichts zu verstecken. Wir sind oder sollten so sein wie eine Stadt auf dem Berg. Jesus, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns warnst und immer wieder wachrüttelst, wenn wir in der Gefahr kommen, einzuschlafen. Wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir abstürzen. Wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir aufeinander Acht haben, wie du es in Hebräer 10 verlangst. Wir bitten dich, dass wir selber auch in dein Wort Leben suchen und auch im Herzen bereit sind, es weiterzugeben. Nicht für uns selbst zu leben wie das tote Meer, sondern wie das See Genezareth zu nehmen und genau so zu geben. Wir danken dir, dass du uns geben willst, in Überfluss, bis zum Überfließen. Wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit Hoffnung und Glauben für Menschen, die scheintot sind. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, nie die Hoffnung aufzugeben, wie Paulus es nicht aufgab, wie Elisa es nicht aufgab. Beten und dranbleiben, lieben, wie du geliebt hast. Alles geben, was wir haben, um das geistliche Leben von anderen. Wir bitten dich, hilf du, dass wir so sind in der Gemeinde und darüber hinaus, auch draußen in der Welt. Und wir bitten dich, dass wir unser Licht nicht unterm Schäfel halten, nicht unterm Bett verstecken, sondern dass wir es heraufstellen, oben, Jesus, dass wir im Licht leben, dass wir im Licht wandeln, dass wir uns nicht verstecken, dass unser Leben durchsichtig ist, dass Menschen erkennen und sehen in unser Leben, dass du ein Gott bist, der rein ist. Ein Gott, dessen Ordnung wunderbar ist und Wunder wirkt. Wir bitten das für uns persönlich als Menschen, wie auch für uns als Gemeinde. Und wir bitten dich, dass du alles in unsere Mitte, was dir nicht gefällt, dass du es ins Licht bringst. Wir danken dir, dass du uns noch viel mehr liebst wie Paulus, dass du persönlich unsere Sünde gedeckt hast. Mit deinem Leben hast du unsere Sünde zugedeckt. Und bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir in der Freiheit andere so lieben, wie du uns geliebt hast, Herr. Amen.